Hoi miteinander, schön seid ihr dabei bei der ersten Ausgabe des Podcasts über Gendermedizin und warum sie das Leben von Frauen und Männern und generell aller Menschen angenehmer macht. Falls ihr euch fragt, was der Begriff überhaupt bedeutet, dazu kommen wir gleich. Vorneweg, in der Medizin ist eine Ungleichbehandlung der Geschlechter oft gesünder. Ja, sie kann sogar Leben retten. Mein Name ist Binja Silberschmidt. Ich bin Journalistin und Host dieses Podcasts und hole für euch Folge für Folge wissenschaftliche Antworten und praktische Tipps von Expertinnen und Experten. Etwa zu Unterschieden bei Hormonen, Schlafverhalten, mentaler Gesundheit oder Schmerzempfinden. Folge 1 dreht sich um die Frage, warum brauchen wir die Gendermedizin? Aber auch, was ist das überhaupt? Auf der Straße klingt es so.
Gendermedizin, keine Ahnung, noch nie gehört. Sorry.
Ich denke mal, dass so einfach Mann und Frau irgendwie differenziert betrachtet werden in der Medizin. Hätte ich jetzt drauf getippt.
Zum Beispiel muss man unterschiedliche Sachen beachten, wie den Zyklus der Frau, den unterschiedlichen Bau des Körpers und so weiter, wo mega grosse Einflüsse haben auf Dosen von Medikamenten und so weiter, die dann fatale Folgen haben können.
Den Begriff genau verstehe ich jetzt nicht 100%, aber gendern verstehe ich und ich würde mir denken, es bedeutet so über Transsexualität da in dem Gebiet, vielleicht Hormontherapie für transsexuelle Menschen.
Die Ungleichbehandlung von Mann und Frau in der Medizin.
Ich weiss einfach, dass die Medizin primär am Mann untersucht worden ist und dass das manchmal Schwierigkeiten gibt bei Medikamenten.
Ja, ein bisschen Ahnung ist da. Es gibt aber auch viele Vermutungen und definitiv viele Fragezeichen. Genau deshalb machen wir diesen Podcast. Wir bringen neues Wissen in die Bevölkerung. Auf Hochdeutsch, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können. Und in jeder Folge gibt es Platz für Fragen von euch. Und ich freue mich jetzt sehr auf meine heutigen Gäste. Caroline Lerchenmüller, Kardiologin, also Herzspezialistin, Professorin und Inhaberin des ersten Schweizer Lehrstuhls für Gendermedizin an der Universität Zürich, genauer in Schlieren, wo wir jetzt gerade sitzen in einem Labor. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Hallo.
Ja, und Florin Kondrau, Medizinhistoriker und Professor, ebenfalls an der Universität Zürich. Herzlich willkommen. Ja, danke, darf ich Ihnen hier vor Ort Löcher in den Bauch fragen. Florin Kondrau, die Relevanz von Gendermedizin, die kann man eigentlich nur verstehen, wenn man einen Blick zurück in die Geschichte wirft. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Die Gendermedizin steht stellvertretend für eine ganze Reihe von unterschiedlichen Merkmalen von Patientinnen und Patienten, mit denen sich die Medizin seit ihrem Start vor etwa 200 Jahren immer schon schwer getan hat. Die Medizin verfolgt einen universellen Anspruch, das heißt, ihre Erklärungen sollen möglichst allgemeingültig sein und das trifft auf die Realität unterschiedlicher Körper, unterschiedlicher Personen und damit tut sich die Medizin strukturell immer schon schwer.
Und deshalb braucht es jetzt die Gendermedizin. Über diesen Begriff wollen wir jetzt zuerst reden. Caroline Lerchenmüller, Sie haben den bestimmt schon hunderte Male erklären müssen. Erklären Sie ihn für uns. Was heißt das?
Ja, genau. Der Begriff ist tatsächlich definiert, eigentlich allgemeingültig und sagt ganz grob, dass wir in der Gendermedizin jede Person individuell betrachten, abhängig davon, welche biologischen und soziokulturellen Einflüsse auch des Geschlechtes auf die Medizin da sind. Also wir berücksichtigen sozusagen diese beiden Aspekte.
Das biologische Geschlecht, was versteht man
genau
darunter?
Genau, unter dem biologischen Geschlecht verstehen wir letztlich Gene, also die Chromosomen, aber auch Sexualhormone, Geschlechtsorgane. Das kommt sozusagen darunter. Das soziokulturelle Geschlecht ist etwas komplexer, obwohl die Biologie auch sehr komplex ist. Aber hier sprechen wir mehr auch von gesellschaftlichen Einflüssen. Und das geht sozusagen auch mit dem schon vor der Geburt letztlich los. Aber seither sind wir alle beeinflusst von gesellschaftlichen Einflüssen. Einflüssen, hat auch mit Stereotypen zu tun, die Identität, die ich selber habe, die Rolle, die ich einnehme in der Gesellschaft, aber auch die Institutionen, die drücken mir vielleicht einen Stempel auf. Und das beeinflusst wiederum unseren Lebensstil, wie sehr ich das Gesundheitssystem in Anspruch nehme, wie ich reagiere, wenn ich krank werde. Also das hat eben auch eine große Rolle auf Gesundheit und Krankheit.
Wir haben es in der Umfrage auf der Straße auch gehört, da kommen immer wieder Fragen auf, im Zusammenhang auch mit Transpersonen, die sind auch Teil der Gendermedizin.
Genau, die Gendermedizin ist also definitionsgemäß berücksichtigt alle Geschlechter und alles was sozusagen durch das Geschlecht Gesundheit und Krankheit beeinflusst. Bei Transpersonen ist es so, dass wir, ich habe schon gesagt, ich bin Herzspezialistin, dass wir zum Beispiel wissen, dass durch geschlechterangleichende Hormontherapie das Risiko für Herzerkrankungen steigt. Wir wissen aber noch nicht vollumfänglich, warum und wo die Einflüsse herkommen. Von daher ist das sicherlich auch ein Teil, aber nicht exklusiv.
Wir haben es gehört, Gendermedizin, der Begriff, der ist noch nicht sehr geläufig. Er wirft auch unterschiedliche Fragen auf. Er könnte möglicherweise in der heutigen Zeit auch etwas polarisieren. Wie alt ist dieser Begriff eigentlich, Florin Kontra?
Also wenn man den Begriff selber anschaut, ist er noch nicht so wahnsinnig alt. Ein paar Jahrzehnte, seit den 70er Jahren beginnt man darüber zu reden. Wenn man die Bemühungen der Medizin aber unter Berücksichtigung nimmt, dann stellt man fest, dass die Medizin eigentlich seit allem Anfang über Geschlecht immer nachgedacht hat. Sie hat wilde Theorien entwickelt, warum Geschlechterunterschiede existieren, warum Frauen minderwertiger sind als Männer. Diese wilden Theorien haben es bis in die höchsten wissenschaftlichen Kreise geschafft. So gesehen ist eigentlich das Projekt der Gendermedizin, dagegen anzugehen und ernsthaft mit Unterschieden umzugehen, das ist eigentlich fast so alt wie die Medizin.
Und hätte ein anderer Begriff auf Deutsch vielleicht Geschlechtermedizin oder geschlechtsspezifische Medizin aus heutiger Perspektive allenfalls für weniger Verwirrung gesorgt?
Ja, kann man darüber nachdenken. Ich persönlich würde meinen, es hilft, wenn man sich bei diesem Gender-Begriff völlig von jeder gesellschaftlichen Empörung losmacht und ganz nüchtern das betrachtet, so wie das meine Kollegin Caroline Leschenmüller gerade eben vorgeführt hat, ganz nüchtern betrachtet, worum es eigentlich geht. Und auf dieses Boot, glaube ich, können alle aufspringen, weil dieses Boot ist ein gutes Boot, es macht die Medizin besser. Die gesellschaftlichen Diskussionen über das Gendern, die Auseinandersetzungen, die da geführt werden, die brauchen uns nicht so wahnsinnig zu interessieren. Es geht uns um die Substanz.
Also in der Medizin ist es im Vergleich zu anderen Bereichen definitiv relevant, Geschlechter ungleich auch zu behandeln und anzuschauen. Wir werfen später noch einen Blick wirklich zurück in der Geschichte. Ich möchte zuerst noch mal in der Praxis bleiben. Wo, Caroline Lerchenmüller, gibt es so typische Unterscheidungen in der Erkrankung von Männern und Frauen? Ich glaube, der Herzinfarkt, der ist so eines der bekanntesten Beispiele.
Es ist ein sehr bekanntes Beispiel, genau, weil das auch da spielt die Biologie und soziokulturelle Unterschiede wieder beide miteinander ein. Das heißt, biologisch ist es so, dass der Symptome des Herzinfarktes zwischen Frauen und Männern unterschiedlich sein können, nicht müssen. Ich sage es jetzt konkret, damit keiner was verpasst. Also der typische Druck auf der Brust und Schmerzen mit Ausstrahlung in den linken Arm, das ist schon das häufigste Symptom, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Bei Frauen kommen aber häufiger weitere Symptome dazu. Im Schnitt sagt man 5 bis 8 Symptome mehr. Also ausgeprägte Müdigkeit, Erschöpfung, Übelkeit, Magenschmerzen, Ausstrahlung eher in den Rücken, in den Nacken, in den Kiefer. Das ist dann bei Frauen häufiger. Und das merkt man vielleicht schon. Das macht dann alles so ein bisschen diffuser und man weiß man nicht genau, was steht jetzt eigentlich im Vordergrund. Und dann ist es so, dass Frauen soziokulturell wieder häufiger sagen, na, ich lege mich vielleicht noch mal hin und entspanne mich eine Runde und dann wird das schon wieder besser werden. Und da vergehen wichtige Stunden, manchmal Tage. Oder die Rettung, die gerufen wird, hat nicht sofort auf dem Schirm, dass das die typischen Herzinfarktsymptome bei einer Frau sein können. Dann verzögert sich die Erstdiagnose. Und dann gibt es natürlich nachher wirklich Auswirkungen darauf, wie man sich auch von dem Herzinfarkt wieder erholt oder ob man sich wieder gut erholt davon. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Thema ansprechen. Und manchmal denkt man jetzt, es ist in aller Munde und jeder hat es schon mal gehört. Aber ich sehe in meinem Praxisalltag wirklich immer noch viele Patientinnen, die kommen und zu spät diagnostiziert wurden oder zur Zweitmeinung kommen, weil man erst dachte, sie haben vielleicht ein Magenproblem oder sowas. Und dann finden wir eben doch, dass da die Vorboten des Herzinfarktes schon da sind und dass wir da wirklich handeln müssen. Es gibt aber auch ganz wichtige andere Beispiele, wo wir zum Beispiel sehr traditionell die Männer benachteiligt haben. Depression ist ein Beispiel, was häufig genannt wird, wo wir eigentlich wirklich traditionell die Symptome, die wir mit der Depression verbinden, Zurückgezogenheit, soziale Kontakte abbrechend und so weiter. Antriebslosigkeit sind sehr typische Frauensymptome der Depression. Männer haben die auch, aber häufiger auch eher so nach außen gerichtete Symptome wie Aggression oder eher so eine Bereitschaft zu streiten und viel höheres Suchtpotenzial. Und dadurch diagnostizieren wir die Erkrankung auch häufig später oder die Therapien, die wir anwenden, sind sehr spezifisch auf die Symptome der Frau ausgelegt. Also da haben wiederum die Männer eher einen Nachteil. Bei der Osteoporose ist es ähnlich. Da haben wir sehr viele Jahre, Jahrzehnte die Normwerte der Frau angenommen und haben die Männer dann wirklich sehr viel zu spät diagnostiziert. Also da sieht man schon, es gibt eben unterschiedliche Felder, wo wir irgendwie von anderen Normen ausgehen und nachher schadet es dann manchen Personen.
Sind wir uns in gewissen Bereichen eigentlich genau gleich?
Es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo sich Männer und Frauen sehr ähnlich sind. Ich benutze so gerne das Beispiel von Charles Darwin. Und mein Kollege hat es schon so schön angesprochen, bis in die höchsten Ränge der Wissenschaft ist es vorgegangen. Also er war ja der festen Überzeugung für sehr lange Zeit, das Frauengehirn ist kleiner und ist inferior. Also Frauen können nicht dieselbe Intelligenz haben wie Männer, alleine aus anatomischen Gründen sozusagen. Und hat das sehr wirklich gestritten, bis aufs Letzte auch. Und da muss man sagen, ja, das ist zwar kleiner, aber man ist, glaube ich, sich heute sicher, dass die Annahmen, die er daraus, die Rückschlüsse, die er daraus gezogen hat, nicht richtig sind. Aber ja, ich denke, das ist Teil unserer Wissenschaft, dass wir uns immer wieder und konstant hinterfragen und auch Dinge, die wir früher als richtig angenommen haben, vielleicht einfach nochmal aufrollen und überlegen. Und es ist ganz wichtig zu sagen, in den Dingen, wo wir uns sehr ähnlich sind, die müssen wir auch wissen, ne? Weil wir können ja jetzt auch nicht plötzlich alles nochmal neu erforschen. Wir müssen auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wo gibt's wahrscheinlich keine Unterschiede und dann ist es auch gut so.
Aber wir legen jetzt immer mehr Wert eben auch auf die Unterschiede, diese herauszufinden. Nur es ist eben so, dass sich die Medizin Jahrhunderte am Mann als Norm orientiert hat. Warum eigentlich?
Die wissenschaftliche Medizin beginnt 1800 zu existieren in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland und anderswo. Das Projekt dieser Medizin ist der Versuch, mit wissenschaftlichen Mitteln eine überlegene Erklärung für Gesundheit und Krankheit zu finden gegenüber anderen Anbietern auf dem Gesundheitsmarkt. Diese Anbieter sind oft genug Anbieterinnen. Das heißt, das wissenschaftliche Projekt der Medizin war von allem Anfang an auf ein Abdrängen und Ausgrenzen von Frauen aus dem Beruf ausgerichtet. Das hat dann Folgen. Wenn man die Klinik dann aufbaut, sind nur noch Männer in dieser Klinik. Sie behandeln meinetwegen die ganze Gesellschaft, aber es sind nur Männer in dieser Klinik. Die Hierarchien im Krankenhaus sind männliche Hierarchien. Sie bestimmen, was zählt. Und sie legen fest, was gesund und was krank ist. Und so, wie das im 19. Jahrhundert gelaufen ist, hat man den Frauenkörper einfach als minderwertig definiert. Man hat gesagt, die Frau reduziert sich auf die Fortpflanzungsfunktion, nimmt man die weg, ist der Rest wertlos, ist eine wertlose Hülle. Also braucht man sich um alles, was nicht Fortpflanzung ist, schon gar nicht zu kümmern, weil es ja eigentlich wertlos ist. Das, was zählt, ist der Männerkörper und die Leistungsfähigkeit des Männerkörpers. Medizin war von Anfang an auch ein Projekt der Leistungsmedizin. Es ging darum, leistungsfähige Bürger und eben auch Bürgerinnen zu produzieren und zu unterstützen. In dieser Leistungsfähigkeit unterscheiden sich eben die Geschlechter, weil die Frauen reduziert wurden auf die Fortpflanzungsfähigkeit, der Mann hingegen auf ein Leistungsprinzip, das in Sport, in Gesellschaft, in Beruf, in der Familie überall zum Tragen kommt. Deswegen war die Medizin viel umfassender am Männerkörper interessiert als am Frauenkörper.
Und wie kann man sich denn diesen Norm-Männerkörper, an dem man sich orientiert hat, zumindest in der westlichen Medizin, vorstellen?
Ja, mehr oder weniger, indem man den Leuten im 19. Jahrhundert den Spiegel vorsetzt. Das heißt, es sind westliche Männer, es sind weiße Männer, es sind mittelalterliche bis ältere Männer, die in der Leistungsfähigkeit noch ungebrochen sind. Ein Beispiel, wo auch Gendermedizin mit zum Tragen kommt, ist die Frage, wie sich zum Beispiel der Männerkörper ändert mit dem Älterwerden. Das sind Fragen, die erst in der neueren Forschung überhaupt thematisiert werden. Für das 19. Jahrhundert war der ältere Körper ein nutzloser Körper und damit medizinisch nicht mehr besonders interessant.
Also Sie sagen, man hat sich bewusst auf den Männerkörper fokussiert, aber würde es nicht eigentlich Sinn machen, Frauen sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft, dass die Frauen eben auch möglichst gesund sind?
Ja, da kommt es darauf an, wie man über Medizin denkt und was man von ihr erwartet. Meiner Meinung nach ist Medizin eine Kulturleistung. Das heißt, sie wird hervorgebracht aus einer bestimmten Kultur. Wenn diese Kultur Vorbehalte hat gegenüber der Wertigkeit der Frau, dann muss sich das auch in die Medizin übersetzen. Wenn die Kultur egalitärer wird und sich anfängt zu öffnen für die Unterschiede und anfängt, gleiche Zugangsberechtigungen zu etablieren und gleiche Chancen sicherzustellen, dann ändert sich auch die Medizin. Ob die Medizin in der Lage ist, diesen Wandel anzuführen, ist eine komplizierte Frage, auf die ich keine richtig gute Antwort weiß. Aber sie spiegelt zumindest immer das, was gesellschaftlich an Machtprozessen da ist. Für das 19. Jahrhundert ganz klar, die Männer setzen sich durch, die Frauen werden untergebuttert. Und so ist es halt auch in der Medizin.
Und ich glaube, heute mit den Informationen, die man schon hat, kann man sagen, liegt es auf der Hand. Es gibt Unterschiede zwischen Männer- und Frauenkörper. Was braucht es denn, damit da wirklich eine Veränderung angestoßen werden kann?
Ja, ich würde vielleicht gerne noch kurz ergänzen, was zu der Frage passt, ist, diese Hierarchien, die bedingen letztlich ja auch, wonach geschaut wird. Also genau wie du das super erklärt hast, wenn die Führungsriege sich sozusagen bestimmt, was klinisch und wissenschaftlich angeschaut wird. Und dann gibt es auch, die Soziologen nennen es Homophilie, also ein Phänomen, dass man sich um Dinge schert, die einen auch betreffen. Und ich glaube, das ist was ganz Normales. Und ich finde das auch eigentlich gar nicht verwerflich. So kann man zeigen, dass Teams, in denen mehr Frauen sind, auch häufiger sich um frauenspezifische Themen kümmern. Das passiert auch in die andere Richtung. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass wir mehr Diversität haben in unseren Führungsriegen, weil wir dann, und das ist gut wissenschaftlich nachgewiesen, das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, dass wir gar nicht uns auf die Anekdoten zurückziehen müssen, sondern wir können es nachweisen, dass diverse Teams auch eine diversere Forschung betreiben und häufig auch eine bessere Forschung betreiben. Ich glaube, da müssen wir irgendwie hinkommen und das auch gesellschaftlich sozusagen thematisieren, dass wir, um diese Präzisionsmedizin zu erreichen, brauchen wir auch ein bisschen ein diverseres Führungsfeld in der Medizin, als wir es eben die letzten Jahrhunderte betrieben haben, ja.
Aber eigentlich könnte man sagen, ich glaube, in der Medizin ist es mittlerweile schon seit Jahren so, dass ungefähr 60% oder so der Abgängerinnen sind eben Frauen. Und dennoch ist es in der Führungsriege offenbar ein stark anderes Bild. Und wenn ich Ihnen jetzt beiden zuhöre, hat das auch einen Einfluss darauf, wo wir eben in der Gendermedizin stehen.
Das ist absolut richtig so. Und es sind ja schon Jahrzehnte, in denen Frauen sozusagen mehr Abschlüsse in der Medizin machen. Aber diese Transition in die Führungsriege ist extrem langsam, wenn ich gar stagnierend, wenn man das also in der Welt anschaut.
Das heißt, hier müsste definitiv Veränderung passieren.
Ja, diese Veränderung ist zwangsläufig, weil der Ärztemangel in der Schweiz ist eigentlich gar kein richtiger Ärztemangel. Es ist ein Diskriminierungszeichen für Frauen. Wenn man Frauen genügend fördern würde in ihrer Berufstätigkeit und in ihren Vollzeitambitionen nach dem Medizinstudium, dann wäre der Ärztemangel in der Schweiz deutlich geringer, deutlich leichter zu handhaben. Stattdessen bauen wir die Hochschulen aus, wir bauen neue Studienplätze, aber wir denken nicht systematisch darüber nach, was es braucht, um Frauen an ihren Arbeitsplatz zu bringen und an ihrem Arbeitsplatz auch die Ambitionen zu ermöglichen, die es braucht, um Karriere zu machen in der Medizin.
Und da sind aber auch die Männer in der Verantwortung, oder?
Ja, natürlich. Es kann nur gehen. Und ich glaube, da ist die Medizin tatsächlich ein richtig interessantes und vermutlich sogar positives Beispiel. Ich glaube, in der Medizin sind die Grabenkämpfe mittlerweile etwas kleiner geworden, was diese Fragen angeht. Ich glaube, man ringt hier eher um die korrekten Antworten. Es ist wenig gewonnen mit einfachen Aussagen und es braucht detaillierte Pläne, wie man im Krankenhaus auf dem Land, im Krankenhaus, im Zentrum, in den Forschungsabteilungen, die Bedingungen langsam aber sicher verbessert. Und ich glaube, da hat die Medizin vielleicht sogar etwas Führungsfunktion gegenüber dem Rest der Gesellschaft, weil sie die ideologischen Grabenkämpfe mittlerweile, aus meiner Sicht zumindest, in der Tendenz überwunden hat.
Wenn wir ein bisschen über den Schweizer Tellerrand hinausschauen, international gesehen, wer ist eigentlich am weitesten in der Gendermedizin?
Ja, das waren bis vor kurzem die Amerikaner, die Amerikanerinnen. Wie sich das jetzt seit einem Jahr ändert, bleibt abzuwarten, was da genau in der klinischen Realität ankommt. Mittlerweile ist so ein Begriff wie Gender nicht mehr drittmittelfähig in den USA. Das heißt, die Forschungsförderung bricht da akut weg. Die Universitäten werden gerade im Bereich Gender unter Druck gesetzt. Es fallen auch Personal, werden dem zum Opfer fallen. So gesehen weiß man nicht genau, was da passiert. Aber die englischsprachige Welt war sicherlich führend in den letzten 20 Jahren, was diesen Weg zu einer aktiven Gendermedizin angeht. Das kann man ganz eindeutig sagen. Das drückt sich aber auch aus in den Besetzungstraditionen der wichtigsten Krankenhäuser und Universitäten, die halt sehr viel früher auf Frauenförderung gesetzt haben und es sehr viel früher möglich gemacht haben, dass Frauen auch in die höchsten Karrierejobs haben vordringen können. Das ist dann die Folge, dass dann auch die Forschung etwas schneller reagiert als hier in der Schweiz und auch im deutschsprachigen Raum, wo die traditionellen Strukturen etwas länger gedauert haben, bis sie gemerkt haben, dass Wandel nötig ist.
Gab es auch einen medizinischen Ausschlag, dass man da reagiert hat?
Also eine wichtige Frage, und ich finde, das sollte man auch nicht ganz vergessen, eine wichtige Frage ist, was weiß man eigentlich über den Frauenkörper und wer weiß es? Die Frauen selber wissen einiges über ihren Frauenkörper und das hängt unter anderem mit der Frauenbewegung der 70er Jahre zusammen, die zum Beispiel in Zürich im Frauenambulatorium hier Selbstuntersuchungskurse angeboten hat, damit sich Frauen selber untersuchen konnten und selber ihren eigenen Körper kennenlernen konnten. Für Männer gab und gibt es keine solchen Selbstuntersuchungskurse. Stattdessen dominiert der Männerkörper etwa in der Sexualerziehung von Kindern und Jugendlichen, weil der Penis viel leichter zu erklären ist als die weiblichen Sexualorgane. Deswegen dominiert der männliche Körper da. Und das scheint mir schon ein ganz wichtiger Faktor zu sein, dieses unterschiedliche Wissen über den Körper. Beispiel die Klitoris, das Wissen über die Klitoris ist relativ schlecht entwickelt, das zeigen Studien um Studien, das weiß man. Und anatomisch fertig beschrieben worden ist die Klitoris. Es gibt auch Diskussionen in der Wissenschaft, aber in den 90er Jahren gibt es jedenfalls ein erneutes Interesse daran, die Klitoris anatomisch zu beschreiben. Der Penis, das ist echt old news. Der Penis ist deutlich jahrzehntelänger bereits bestens bekannt in seiner biologischen Funktionsweise. Das scheint mir wichtig zu sein, auf diese Dinge hinzuweisen.
Wo stehen wir denn in der Schweiz heute in der Gendermedizin?
Ja, ich denke, die Schweiz hat jetzt die letzten Jahre wirklich einen Vorstoß gewagt, würde ich schon behaupten. Natürlich fühle ich mich sehr privilegiert. Ich darf an diesem Lehrstuhl arbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Signal, dass dieses Fach institutionalisiert wird. Das heißt, dass es in der Universität einen festen Platz hat, und auch in den Universitätsspitälern natürlich. Dass es einfach klar ist, von dem ersten bis zum letzten Semester wird es immer wieder thematisiert auf verschiedenste Arten und Weisen. Da ist die Schweiz zum Beispiel auch sehr gut. Schon bevor ich kam, gab es ein Projekt von Swiss Universities, das wurde hauptsächlich aus Lausanne geleitet, wo man wirklich versucht hat, dieses Gendermedizin-Mainstreaming in die medizinischen Fakultäten, in die Curricula zu integrieren. Und da, was ich erfahre, ist ein sehr enges Netzwerk zusammenzuarbeiten, so dass nicht alle die nächste Vorlesung neu machen müssen, sondern dass man sich austauscht, dass man voneinander profitiert und lernt, dass es eine gewisse Vorgabe gibt, welche Dinge müssen wirklich zwingend gelehrt werden. Und das funktioniert ganz gut.
Ich hatte mich gefragt, als ich hörte, es gibt einen Gendermedizin-Lehrstuhl, dachte ich so, okay, das ist nicht Teil eines Grundstudiums in der Medizin. Ist das jetzt eine spezifische Disziplin oder müsste Medizin nicht heißen? Da ist es doch sowieso klar, dass da alle Geschlechter automatisch mit berücksichtigt werden.
Ja, wir verstehen es ein bisschen so als Querschnittsfach. Das heißt, es ist eigentlich ein Teil von jedem Feld. Es spielt eine wichtige Rolle. Ich vergleiche es immer gerne auch mit der Pharmakologie. Also zum Beispiel Medikamente spielen in jedem Fach eine Rolle. Für mich als Herzärztin, für den Onkologen, für den Gastroenterologen. Also egal, ob ich mich mit dem Krebs, mit dem Magen und dem Darm oder dem Herz beschäftige, ich muss ja immer medikamentöse Therapie anwenden. Und trotzdem gibt es ein Lehrstuhl, ein Institut für Pharmakologie, wo dann natürlich nochmal in die Tiefe geforscht werden kann oder wo einfach andere Aufgaben auch übernommen werden und auch die Lehre dann in der Verantwortung liegt. Und so verstehe ich das eigentlich auch mit der Gendermedizin. Es spielt natürlich in jedem Fach eine Rolle und trotzdem brauchen wir eine Verantwortlichkeit, die das in der Lehre immer wieder bringt unter verschiedenen Aspekten und wir forschen natürlich alle unsere eigene Expertise. Das heißt, genau, bei uns ist es viel Grundlagenwissenschaft, aber wir machen auch viel globale Gesundheit, die wir anschauen. Und so glaube ich, kann man es gut erklären.
Eine Frage, die bei unserer Umfrage auch stark beschäftigte, war, ja, dieses Wissen, zumindest das, das jetzt schon vorhanden ist, wie kommt denn das zu den Spezialistinnen und Spezialisten oder ganz konkret auch zu den Hausärztinnen und Hausärzten? Sind die auf dem neuesten Stand?
Ja, das ist ein gutes Thema. Also auch da in der Schweiz, zumindest mit der Uni Bern und Zürich, gibt es ja eine Kollaboration, wo es wirklich so einen Postgraduiertenkurs gibt, also so eine fortgesetzte, weiter berufsbegleitende oder auch Vollzeit-Weiterbildung für Sex- und Gendermedizin. Das kann man natürlich machen. Es gibt solche Weiterbildungsangebote. Und was wir natürlich machen, ist, wir tragen das Thema nach außen. Ich gehe viel auf Vorträge zu Fachgesellschaften. Gerade vor 2 Wochen habe ich Vortrag gehalten bei Apothekern, Apothekerinnen zu dem Thema. Also auch da einfach in verschiedene Berufsgruppen, nicht nur in der Medizin, Physiotherapie. Also es gibt so viele Berufsgruppen, die wir da auch noch sozusagen informieren müssen. Und es braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, wir sind da auch auf einem guten Weg.
Und letztes Jahr gab es auch das erste Gender Medicine Symposium in Bern. Ich möchte nochmal quasi wirklich zu praktischen Beispielen gehen. Also, wo gibt es effektiv Vorteile für Frauen, aber auch für Männer, wenn wir uns mit der Gendermedizin mehr beschäftigen, wenn wir mehr Daten generieren?
Ja, also ich würde es ganz konkret sagen, wenn wir jetzt aus Studien, und auch da ist vielleicht nochmal einschränkend zu sagen, dass wir nicht jede große klinische Studie jetzt so aufsetzen können, dass wir immer gezwungenermaßen auch statistisch die Möglichkeit haben, die Frauen und Männer zu trennen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir jetzt rausfinden, wo gibt es Signale, dass es vielleicht Unterschiede gibt. Weil das gibt uns wiederum die Möglichkeit, zurück ins Labor zu gehen und zu sagen, warum zum Beispiel wirkt dieses Medikament bei Frauen oder Männern anders? Und was ist da eigentlich mechanistisch? Was passiert da in der Zelle? Und dann lernen wir wieder daraus mehr und dann können wir sagen, ah, das Medikament hat vielleicht bei Frauen nicht gut gewirkt, bei Männern umso mehr. Warum ist das so? Und dann können wir es vielleicht noch besser optimieren für Männer und für Frauen was anderes finden, weil es nicht klappt oder sowas. Also es ist jedes Stückchen Information, was wir generieren, wird allen helfen, um diese Prozesse einfach wirklich sehr viel individualisierter zu machen.
Gibt es konkrete Bereiche, an denen man dran ist und weiß, hier könnten jetzt zum Beispiel die Männer von mehr Forschung profitieren?
Ich hatte vorhin schon angesprochen, die Depression. Ist ganz wichtig. Also ich bin keine Hirnforscherin und keine Neurologin, aber es gibt jetzt ganz wirklich, kommen relativ neue Studien raus. Und man sieht, es gibt einfach verschiedene Typen der Depression, zum Teil auch wirklich biologisch bedingt. Und da ist es, glaube ich, schon eine große Lücke. Aber auch von uns selbst, die sportliche Aktivität, das ist, was wir anschauen, auch im Labor, Geschlechterunterschiede. Also sozusagen als Antwort auf regelmäßige sportliche Aktivität und sehen wirklich zum Teil komplett unterschiedliche Signaturen im Herzen. Und das ist ja ganz wichtig. Ich kann ja zum Beispiel Sport, wissen wir, hilft, um bestimmte Erkrankungen vorzubeugen, aber hilft auch, um während der Therapie manche Erkrankungen gut zu unterstützen. Und dass wir da wirklich sehr gezielt agieren können, vielleicht, das wäre so ein bisschen unser Traum, weil man natürlich sagen muss, viele Menschen, die sehr krank sind, die können gar keinen Sport machen. Wir wüssten, der würde ihnen helfen. Das heißt, natürlich versuchen wir eigentlich rauszufinden, welches Molekül genau ist jetzt da wichtig und können wir das nachher in ein Medikament verpacken. Und da sehen wir wirklich riesengroße Unterschiede und das natürlich ganz am Anfang jetzt noch diese Forschung und dann vorhin Florin hat es angesprochen, im Alter, dann gibt es nochmal eine große Veränderung im Alter, auch dann, wie man auf Sport, wie das Herz auf Sport reagiert, das sind so die Dinge, die wir gerade zum Beispiel anschauen.
Also wenn wir uns auf den Weg zu einer individualisierteren, präziseren Medizin jetzt begeben, kann man sagen, das könnte auch große ökonomische Vorteile haben.
Zumindest mal für die Medizin sicher, ja, weil sie ihr Geschäftsfeld ausweiten kann. Man darf bei dieser ganzen Präzisionsmedizin und hochspezialisierten Medizin nicht vergessen, dass jemand dafür zahlen muss. Und mir scheint, das ist eine der zentralen Diskussionen, die auf die Schweiz zukommt, wie wir uns das Gesundheitswesen, das wir haben, das ein hervorragendes ist, weiterhin leisten können. Und da wird man sehr gut darauf achten müssen, dass die klinischen Vorteile, die die Gendermedizin bringt, auch in Präventionsprogramme umgesetzt werden können. Dass durch Prävention die Kosten wieder ein bisschen unter Kontrolle gebracht werden können, die durch bessere klinische Versorgung naturgemäß eher ansteigen werden. Das scheint mir wichtig zu sein, da auch die Gendermedizin in die Pflicht ein bisschen reinzunehmen, zu sagen, das könnt ihr nicht nur mit Klinik machen, das müsst ihr auch präventiv machen. Ich weiß, dass ihr das schon macht, aber ja. Das ist trotzdem ein, ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen, dass man da zweigleisig unterwegs ist. Die Prävention ist in der Schweizer Medizin hoffnungslos unterfinanziert. Und wenn da der Beitrag der Gendermedizin vielleicht zu einer Verbesserung der Situation beitragen könnte, dann wäre das sicher günstig für die Kostenentwicklung, aber auch für die Gesundheit der Bevölkerung als Ganzes.
Ja, da vielleicht nur ein Beispiel aus meiner Praxis, weil wir ja viel, wir ja sehr geschlechtsspezifisch, in meinem Fall jetzt sehr frauenspezifisch, natürlich das Herz auch betrachten. Wir wissen heute, dass zum Beispiel eine Frau, die während der Schwangerschaft einen hohen Blutdruck hatte, später ein sehr viel höheres Risiko hat, mal Herzerkrankungen zu haben, selbst wenn der Blutdruck nach der Geburt wieder sich normalisiert hat. Und ich sehe die Patientinnen regelmäßig und genau, was du sagst, wir gehen dann natürlich so vor, dass wir sagen, jetzt gucken wir uns das Gesamtpaket an Risikofaktoren an. Und wenn dann diese spezifischen Risikofaktoren noch dazukommen, dann agiere ich vielleicht viel früher, als es mir jetzt, als ich es mal gelernt hätte, wenn man nur klassische Risikofaktoren fürs Herz, Rauchen, hohes Cholesterin, hoher Blutdruck und diese Dinge alle betrachtet. Ich gucke noch, gab es eine zu frühe Menopause, gab es Komplikationen bei der Schwangerschaft, bei der Geburt, gab es viele Fehlgeburten, gibt es noch eine rheumatische Erkrankung? Ich gucke mir das ganze Gesamtpaket an und agiere dann unter Umständen anders deshalb. Ja. Und das ist tatsächlich echte Prävention. Das ist ein rein präventives Thema. Im Moment gibt es keine Studien, die mir sagen, dass das nachher wirklich einen Nutzen bringt. Da müssen wir jetzt natürlich noch hinkommen. Aber zu dem ökonomischen Vorteil muss man auch noch mal sagen, es gab ein Jahrzehnt, in dem wurden so viele Medikamente, ich glaube bis 8 Medikamente in den USA vom Markt genommen, nachdem sie schon zugelassen waren. Wenn man dann merkte, die Nebenwirkungen sind insbesondere bei Frauen so stark, dass man das Medikament nicht länger auf dem Markt lassen konnte. Und da, wenn man dann überlegt, wie viel Investitionen in die Entwicklung dieser Medikamente geflossen ist, was das alles gekostet hat, dann glaube ich, wenn wir uns ein bisschen ersparen können, dass solche Dinge passieren, dann macht das natürlich Sinn, ja.
Jetzt, wenn ich so zuhöre, da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, es ist auch ein bisschen überfordernd gewissermaßen, weil zum einen eben muss noch sehr viel Forschung gemacht werden. Dann höre ich auch, ja, das Wissen, das wird teilweise, kommt das schon an bei dem Fachpersonal. Ich selber sollte mich auch möglichst gut informieren. Deshalb zum Schluss nochmal ganz konkret, was kann ich als potenzielle Patientin oder als Zuhörer, der Patient mal wird, was kann ich machen, wenn ich zum Beispiel zu meinem Hausarzt oder zu meiner Hausärztin gehe?
Also schon mal gut, wenn Sie eine Hausärztin oder einen Hausarzt haben. Das trifft ja nicht mehr für so viele Leute in der Schweiz in den urbanen Zentren zu. Also eine Stärkung der Hausarztmedizin, das können wir nicht als Patientin oder Patient erreichen, aber eine Stärkung der Hausarztmedizin ist sicherlich ein angezeigtes Projekt, ja, auf das die Medizin sich einlassen muss und ja auch tut. Dann ist es so, dass Sie vielleicht mit einer etwas anderen Einstellung zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen sollten. Die Stärke der Medizin liegt in ihrer Spezifik und da hat sie ja wahnsinnig viele Erfolge vorzuweisen. Die letzten 200 Jahre ist enorm viel Wissen produziert worden für spezifische Aspekte, spezifische Symptome, spezifische Krankheiten. Was die Medizin immer schon schlecht konnte und nach wie vor nicht besonders gut ist drin, ist systemisches Denken. Wie hängen die Dinge zusammen? Wie hängt ein Symptom einer Magenbeschwerde mit einer kardiologischen Diagnostik zusammen? Das ist eine systemische Frage. Und in diesen systemischen Fragen ist die Medizin schwach. Da hilft es nichts, außer dass Sie als Patientin oder Patient selber mit diesen systemischen Fragen zum Arzt gehen. Sie können die Ärztin oder den Arzt fragen. Sie können wenigstens das tun. Sie können nachfragen. Könnten die Dinge so zusammenhängen? Könnten die Dinge anders zusammenhängen? Ich glaube, der aktive Patient, die aktive Patientin, das sollte man schon machen. Das sollte man ernst nehmen und sich vielleicht sogar helfen lassen. Es gibt mittlerweile verschiedene Hilfsangebote für Begleitung bei schwierigen Arztbesuchen. Das sind alles Dinge, die beitragen, dass die Situation von der Person in der Sprechstunde ernster genommen wird, als wenn die Person allein zum Arzt geht. Mein Mantra ist immer, geh nie allein zum Arzt, weil man zu zweit bessere Fragen stellt, weil man genauer wissen kann, weil man klarer einschätzen kann, wer sitzt einem gegenüber in dieser ärztlichen Sprechstunde. Denn aus der Sicht des Patienten oder der Patientin ein komplizierter Arztbesuch bei einem Verdacht auf eine schwierigere Erkrankung, das ist kein Zuckerschlecken, das ist kein einfacher Gang. Und darum meine ich, gibt es da schon Maßnahmen, die ich als Patient oder wir als Patientinnen und Patienten schon selber ergreifen müssen in der Verantwortung für unseren Körper. Denn die Verantwortung, die nimmt uns kein Arzt weg. Am Schluss, beim Sterben, sind wir nämlich allein.
Sie haben angesprochen, dass man den Fokus häufig auch bei der quasi eigenen Betroffenheit hat. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Frauen eher Hausärztinnen aufsuchen sollten und Männer eher Hausärzte? Oder?
So weit würde ich nicht gehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen unter Umständen sich mehr Zeit nehmen, auch leitliniengerechter therapieren. Da gibt es auch mittlerweile Studien. Nicht alle dieser Studien basieren auf ganz festen Füßen, aber doch, es gibt so viele mittlerweile, dass man sagen kann, es wird auch wahrscheinlich von dieser Seite Geschlechterunterschiede geben, die wichtig sind zu erfahren und zu erforschen und zu ergründen. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich das jetzt kategorisch so sagen würde, aber ich würde auch auf jeden Fall meinen Kollegen unterstützen in allem, was er gesagt hat und noch ergänzen. Ich denke, also Ärztin, Arzt, Patient, Patientin-Verhältnis spielt eine elementare Rolle, sowohl für die Vorbeugung von Erkrankungen, aber auch dann, wie mit der Erkrankung umgegangen wird. Und deshalb ist es eine wichtige Entscheidung und sich da ein Team zusammenzustellen, dem man vertraut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir werden jetzt sicherlich auch noch mal in eine andere Zeit kommen, wo Patientinnen und Patienten sicherlich noch informierter aufgrund der neuen Informationsmöglichkeiten, ChatGPT und so weiter und so fort, vorinformierter kommen. Und ich halte das eigentlich im Moment für eine gute Sache, weil wir einfach dann auch schon konkreter Fragen beantworten können und gemeinsame Pläne schmieden können. Und auch in unseren Leitlinien nimmt dieses sogenannte Shared Decision Making, also gemeinsam die Entscheidung treffen, wo soll es eigentlich hingehen, was ist eigentlich das Ziel, nimmt auch einen immer größeren Raum ein. Und ich denke, das ist gut und das ist ein wichtiger Teil der Präzisionsmedizin, der eben nicht nur molekular in der Zelle, was ist genau unterschiedlich, sondern eben auch, was sind die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche jeder Patientin und jedem Patienten und dann darauf auch spezifisch einzugehen, ja.
Oder man kann natürlich auch diesen Podcast hören, wo wir Folge für Folge auf andere Themen spezifisch eingehen und da Unterschiede besprechen. Eine letzte Frage an Sie beide. Wenn Sie auf die nächsten 10 Jahre blicken, was wäre da Ihr Wunsch in Bezug auf die Gendermedizin?
Ja, ich glaube, also wir arbeiten jetzt sehr daran, dass wir dieses Feld nachhaltig aufbauen und dass es unabhängig ist. Und das ist, glaube ich, hat dieses Thema noch so ein bisschen an sich, dass ich wirklich die Pionierinnen der letzten 30 Jahre bei Namen nennen kann. Und ich hoffe, dass es da nicht mehr dass es das nicht mehr gibt. Ja, ich hoffe, das Feld wird sich so etablieren, dass wir nicht mehr von einzelnen Pionierinnen sprechen oder Pionieren, die das Feld vorantreiben, sondern dass es sich einfach wirklich breit integriert wird und dass wir dann einfach alle gut an einem Strang arbeiten und hoffentlich Fortschritte erzielen können. Ja.
Aus meiner Sicht hat die Medizin eine große Chance, sich wirklich einzulassen mit Hilfe der Gendermedizin auf die Unterschiede der Menschen, die sie antrifft. Und da hat die Medizin wahnsinnig viel zu gewinnen, weil ein Standardvorwurf gegen die moderne Medizin ist das Schematisieren. Sie machen es ja nur aus Eigeninteresse, sie machen es nur wegen der Abrechnungsfähigkeit. Und ich glaube, die Medizin hat da alles in der Hand. Sie kann Vertrauen schaffen durch individuelle Beratung, durch Ernstnehmen der Person, die dasteht, und nicht durch Wegwischen und Ignorieren der Wünsche und der Vorstellungen und der Ängste der Patientinnen und Patienten. Und wenn dazu die Gendermedizin ein Beitrag ist, wovon ich überzeugt bin, dann halte ich das für ein unglaublich dynamisches Feld mit einer enormen Kraft zur Veränderung der Medizin.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das spannende Gespräch und für das Teilen Ihres wertvollen Wissens, Caroline Lerchenmüller und Florin Kondrau. Ja, in der nächsten Folge dann geht es um männliche und weibliche Hormone. Wir zeigen, wie sich unsere Körper von Kindsbeinen an bis ins hohe Erwachsenenalter wandeln, in welchen Lebensphasen uns Hormone ganz schön herausfordern, aber auch beglücken können. Habt ihr Fragen, die ihr mir für die nächste Folge mitgeben wollt oder eine spannende Anekdote zu erzählen? Schreibt mir auf Instagram oder schickt uns ein Mail. Wir verlinken euch Profil und Adresse in den Shownotes. Und zu guter Letzt, dieser Wissenspodcast ist nur möglich dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der Philas Foundation. Die Stiftung setzt sich ein für eine geschlechtersensible Medizin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Hallo Hormone. Tschüss zusammen.